Also wenn man jetzt eine Einheit, es gibt natürlich auch Einheit in der Ehe oder die Einheit am Arbeitsplatz, aber jetzt Einheit in einer Kirche, wäre da Einheit, wenn man theologisch in jeder Fragestellung das Gleiche sieht wie der andere? Also was zum Beispiel jetzt die Bibel aktuell sagt, zum Frage, sieht jetzt die Bibel eine, ja, als eine Pastorin vor, wie jetzt da Brina kommt, oder eher nicht? Oder andere heikle Fragen, wie die Geistesgaben, wie sind die jetzt verstehen so im Detail, wie praktiziert man das, wann und wie? Wäre Einheit, wenn wir in all diesen Erkenntnisfragen gleicher Meinung sind? Und wenn nicht, dann müssten wir einfach lang eine eigene Gemeinde, eine andere Gemeinde suchen, wo dann das ist. Und wenn wir die nicht finden, machen wir eine eigene auf, dann sehen wir vielleicht noch ein zweites, drittes, aber hauptsächlich, wir sehen alles gleich. Oder wäre eine Einheit in der Gemeinde, wenn man reinkommt, von allen beachtet, man fühlt sich so wertgeschätzt, bedeutend, alle suchen das Gespräch mit einem. Alle sind so warmherzige Menschen. Wäre das Einheit? Sicher auch schön. Aber hört jetzt, was Jesus über Einheit sagt und lernt, dass auch, je nachdem unsere Vorstellung, was Einheit ist und welche Möglichkeiten wir haben, so zu leben, je nachdem ein bisschen anders ist. Es geht um Johannes 17. Ich lese nicht den ganzen Text. Also jetzt haben wir den mittleren Text. Wir haben schon zwei Predigten gehabt. Der erste und der dritte Teil aus dem Johannes 17. Jetzt kommt der mittlere Text, 6 bis 19. Es steht recht viel. Ihr dürft die Bibel mitnehmen, wenn ihr die dabei habt. Und ausnahmsweise ist erlaubt, auch Smartphone für zu nehmen. Einfach nur einen Bibeltext prüfen. Also, Johannes 17, von 6 bis 19. Einheit nach dem Vorbild des dreieinigen Gottes. Ganz am Anfang jetzt von dem Text heißt es, also, Jesus hat zu den Jüngern geredet und dann blickte er zum Himmel auf und betete. Also er hat nicht stille Kämmerli aufgesucht, sondern öffentlich gebetet, dass alle hören. Weil Jesus hat wollen, dass die Jünger mit können vollziehen, was er betet. Was ist ihm jetzt in dieser kurzen Zeit vor seiner Kreuzigung einfach da noch so als Vermächtnis wichtig ist, dass sie hören und mit in das Gebet hineingenommen werden. Und dann im Vers 11, also er betet da, dort schon das erste Gebetsanliegen von den drei, die wir werden aufzählen, damit sie eins sind wie wir. Also das grosse Vorbild ist der dreieinige Gott. Trinität. Eigentlich ein recht grosses Vorbild. Aber dem können wir nachspüren. Also es muss ja etwas sein, wo ein Vorbild ist. Und gleich, natürlich werden wir jetzt nicht wie Gott so vollkommen im Zusammenspiel von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Aber wir können etwas daraus lernen. Wir könnten natürlich jetzt viel daraus lernen, wenn wir die ganzen Evangelien und alles anschauen. Aber wenn wir jetzt nur mal das Gebet anschauen. Einfach, was ist in diesem Gebet drin, wo man spürt, wie gehen jetzt die drei Personen, die so wie gleich eins sind, miteinander um? Und zwei Sachen fällt uns da auf, zum Beispiel Vers 9 und 10, aber andere, vielen anderen Orten das Wort gegeben. Überall, Gott, du hast mir Vater, du hast mir gegeben und ich habe wieder gegeben. Und da heisst es, ich bete nicht für die Welt, also für die Welt würde er anders beten, er hat auch für die Welt schon betet, sondern für die, die du mir gegeben hast. Das sind die 11 Jünger, also die 12 ohne den Judas, die du mir gegeben hast. Also das Hin und Her, die Abhängigkeit. Also Jesus hätte doch können sagen, ich bete für die, weißt du, die Gott, Vater, die ich evangelisiert habe. Die habe ich da am See Genezareth und woanders auch in meine Nachfolge gerufen. Ich habe ihnen das Evangelium erklärt. Die sind ja jünger geworden wegen mir. Aber er sagt, die du mir gegeben hast. Und einfach in Klammern. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dich bekehrt hast, bist du einer, der Gott gegeben hat. Jesus. Also er war da aktiv, die Gnade, die da wiedergespiegelt wird. Aber man sieht, dass das geht hin und her. Ja, hey, also was macht denn der Heilige Geist? Der lässt jetzt dazu, oder? Wie Jesus mit dem Vater betet und der kommt in dem hohen priesterlichen Gebet eigentlich gar nicht vor. Als Menschen wären wir eingeschnappt, oder? Also schließlich der Heilige Geist hat das müssen in ein Herz öffnen, der Jünger. Und sie ziehen und sie innerlich erleuchten. Der hat doch auch etwas gemacht und kommt gar nicht drin vor. Aber die spielen das einander zu. Und sind nicht eingeschnappt, wenn man jetzt zum einen betet und zum anderen nicht. Das ist die Abhängigkeit. Einheit entsteht, wo man sich beschenken lässt und wieder zurückschenken lässt. Und eigentlich alles gehört ineinander, sagt der Jesus. Was mir gehört, gehört dir. Was dir gehört, gehört mir. Es ist ein Miteinander. Das ist Einheit. So wie sie es leben, die drei einige Gott. Also dort, wo man meint, wir müssen auch in einer Kirche oder einfach irgendwo im Leben ganz allein dastehen und alles im Griff haben. Und nie müssen um Hilfe bitten und keine Schwachheiten und Grenzen zugeben. Finden wir keine Einheit. Erst dort, wo wir einander voneinander abhängig sind. Der eine kann das geben und der andere das. Und es ist hin und her. Und wir brauchen einander. Dort entsteht Einheit. Als nächstes, was Jesus aufzählt, ist dann im Vers 4, das ist also vor unserem Abschnitt, ich habe das Werk, sagt Jesus, vollendet, das du mir, also der Vater, aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Er hat nicht sich im Mittelpunkt gestellt. Er wollte zeigen, hey, der Vater, der ist gross. Auf den müsst ihr schauen, den müsst ihr kennenlernen. Den müsst ihr achten lernen. Der soll im Rampenlicht stehen. So hat es ja vor ihm schon seinen Vorgänger, den Johannes der Täufer, gemacht. Im Johannes-Evangelium selber steht, Kapitel 3, Vers 30. Er muss grösser werden, das hat er dann über Jesus gesagt, und ich immer geringer. Das ist so die Haltung, die überkommt in dieser Dreieinigkeit. Die wollen, dass der andere geehrt wird. Dass der andere im Mittelpunkt steht, dass der andere an Bedeutung, an Grösse gewinnt. Sicher jetzt auch eine Haltung, die wir sollen haben gegenüber Gott, wie Johannes der Täufer gegen Jesus, aber auch gegeneinander. Wenn jeder nur will im Rampenlicht stehen und der Grösste sein und schauen, dass er verehrt wird und dass alle ihm Danke sagen und sagen, ohne dich geht es nicht, hey, das ist keine Einheit. Das zerstört Einheit. Aber wenn wir füreinander schauen, dass wir der voneinander schützen und nicht einfach andere diskreditieren oder demütigen oder was weiß ich wie verletzen, einfach um der vom anderen besorgt zu sein, dann entsteht Einheit. Also wir sehen jetzt schon ein bisschen, und das wird jetzt die ganze Predigt durchgehen. Wollen wir das? Ja doch, wir wollen eigentlich schon eins sein. Das ist doch schön, so harmonisch zusammen. Aber so wie die Einheit, die Trinität lebt und was man dann noch weitere Gebetsanliegen gehört, wollen wir das? Wollen wir das wirklich? Also machen wir uns auf. Ich hoffe, euch zu überzeugen, das bringt es, was jetzt weitergeht. Es sind jetzt drei einzelne Bitte aus dem Teil raus im hohenpriesterlichen Gebet. Die erste Bitte geht also darum, Einheit durch eine enge Beziehung zu Jesus. Da betet er im Vers 11: Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, eben damit sie eins sind. Bewahre sie durch diese Macht. Oder man könnte sagen, bewahre sie, wörtlich übersetzt, in deinem Namen. Nicht, dass wir Christen jetzt immer schön Gott, einfach den Namen sagen, sondern Namen ist für die Bibel Person. Jesus betet, bewahre sie in der Nähe von deiner Person. Ganz nahe, bewahre sie beim Wesen von dieser Person. Also wir werden zu Lichter, zu Menschen, wo Einheit haben, wenn wir da ganz nah bei dem dreieinigen Gott sind. Das ist einmal einfach das Erste. Und wir haben auch Einheit untereinander, wenn wir ganz, ganz nah da sind. Ist für die meisten vielleicht nichts Neues. Und trotzdem, für die Jünger ist es ja auch nichts Neues. Und trotzdem, im alltäglichen Leben drin, einfach der Alltagstrott, man hat viele andere Probleme, die man jetzt auch noch bewältigen muss. Und das verliert an Lebenspriorität. Man könnte das verlieren und dann verlieren wir etwas ganz Entscheidendes. Die ganz, ganz enge Nähe, die brauchen wir. Das ist die Hauptfrage in meinem und in deinem Leben, wie nahe sind wir zu Jesus. Es gibt dann schon noch eben andere theologische Fragen und da gibt es immer noch die Wellen, oder? Da gibt's jedes, immer, ich habe schon in meinem Pastoren die verschiedensten Wellen, die da kommen von Amerika und überall. Und sie wählen wieder ab und es kommt die nächste. Es ist auch gar nicht schlecht, das sagt, wir sollen reflektieren, aber die eigentliche Leben ist bei Jesus und das andere wirft einfach noch Fragen auf und so und vielleicht auch Korrekturen, wo wir etwas vernachlässigt haben. Aber das ganz Entscheidende, die Priorität ist Nähe bei Jesus. Und dann Vers 10, das ist der Vers vorher. Meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Oder eben eine wörtlichere Übersetzung. Ich bin in ihnen verherrlicht. Verherrlichung. Jesus ist in Menschen, die nahe sind bei Gott, verherrlicht. Ein griechisches Wort, Doxa, man kennt die grosse Doxologie. Und das meint eben mehr. Also Herrlichkeit, man hat eine herrliche Aussicht, ist nur ein kleiner Teil. Schönheit heisst es auch natürlich. Herrlichkeit hat auch mit Majestät zu tun, Herrlichkeit, also von einem Herrscher, aber auch mit Ehre. Und da sind wir bei einem wichtigen seelsorgerlichen Punkt. Gott hat seine Schönheit in unser Herz hineingelegt, aber auch seine Ehre. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein von Gott geehrter Mensch. Und darum musst du nicht mehr immer auf der Hut sein, kommst du zu genug Ehre im Leben drin rein, wird dein Erfolg, wird das, was du auch in den Kirchen alles tust, genug geehrt und ist mir dann genug dankbar und wirst genug beachtet. Das kann eine Quelle sein von Frustration. Aber sag dir's, du bist das weisse Männchen. Weil du so näher bist beim trinitarischen Gott, weil du da geehrt bist. Also, bewahre sie in deinem Namen, in deiner Nähe. Das ist das erste Gebetsanliegen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Gebetsanliegen. Einheit durch die innere Distanz zur Welt. Jetzt oft kommt der Begriff Welt in der Bibel vor, aber jetzt auch in dem, in dem Johannes 17. Und Welt, also wie das im griechischen Grundtext steht, das kennen wir alles. Das ist der Kosmos. Was jetzt das Problem ist für die Bibelleser, dass der Begriff Welt so oft vorkommt und in ganz unterschiedlichem Sinn. Und oft ist es schwer zu unterscheiden oder muss man ein bisschen nachdenken, was ist jetzt da genau gemeint? Ist jetzt das positiv oder negativ gemeint? Und so ist es in seinem Leben auch. Wir leben in der Welt drin und das hat ganz schöne positive Aspekte drin, aber auch ganz gefährliche. Und das müssen wir jetzt unterscheiden. Und darum die dritte Bitte, bewahre sie vor dem Bösen. Aber zuerst müssen wir jetzt mal wissen, was heisst Welt? Welt, Kosmos, natürlich wäre es Universum, aber Welt heisst jetzt einmal, ein paar Sachen rausnehmen, einfach Planet Erde und all die, die darauf leben. Und das sollen wir geniessen. Das ist Gottes Schöpfung. Es gibt so viel zu geniessen und zu bereisen in dieser Welt. Und es gibt so viele Menschen, das sind interessante Menschen, bereichernde Menschen mit ihrer Lebensgeschichte, das dürfen wir geniessen. Welt kann aber heissen, die gesamte gottferne Menschheit. Da ist schon mal ein Menschli drauf, da so ein schwarzes. Da gibt es aber noch ganz viele andere so schwarze Männchen in dieser schwarzen Welt drin. Einfach so, die leben, wie man lebt in dieser Welt drin. Jetzt nicht als Gottes Schöpfung, sondern als gefallene Schöpfung, wo dann der 1. Johannes 2, 15 und 16 dazu gehört. Diese Art von Welt soll man nicht geniessen. Diese Art von Welt soll man nicht lieb haben. Die hat andere Kennzeichen. Nicht das Schöne. Sondern Kennzeichen sind Gier des selbstsüchtigen Menschen. Seine begehrlichen Blicke. Oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. Aber das sind nicht keine Menschen, die eher in ihrem Herzen haben durch die Verherrlichung von Jesus, seine Ehre. Nein, die müssen prahlen. Die müssen sich selber gross darstellen. Und das gibt natürlich alles keine Einheit. Selbstsucht, Egomanie. Das zerstört Einheit. Und nur begierliche Blicke, wenn es das auch sexuell ist oder so. Man will immer mehr. Also von dort her, Distanz, eine innere Distanz. Das ist eigentlich das Ganze auf dem schwarzen Hintergrund. Wir können es nicht ändern. Das ist jetzt so, rings um uns herum. Und darum geht es ja dann auch weiter, die Bitte, wo Jesus hat im Vers 15 und 16. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Also nicht aus der Schöpfung, dass sie nie sterben, sondern eben jetzt so ein bisschen der Zeitgeist, das Wiedergöttliche. Ich aber bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt. So wenig, wie ich nicht zur Welt gehöre. Also da spüren wir mal. Und ich nehme noch ein Mäntchen mit. Sie gehören nicht zur Welt. Und vorher war der Text, die Welt wird sie hassen. Also die schwarze Welt da. Wir sind irgendwie am Rand draussen. Wir merken, wir gehören nicht dazu. Wenn wir bei dieser Gier, bei dem Prahlen, bei dem Selbstsüchtigen, wenn wir nach der Bibel leben, wir werden merken, wir sind wie ein Fremdkörper. Ein Rand rausgedrängt. Und darum bitte, bewahre sie vor dem Bösen. Also da ganz wichtig, so die Formulierung kommt zweimal fast ähnlich vor. Im Unser Vater, führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns vor dem Bösen. Das ist der Böse, das ist der Teufel. Bewahre uns vor dem Einfluss vor dem Teufel. Aber da bewahre sie vor dem Bösen, ist das Böse. Also das Prinzip, die Lebensformen, die können uns anstecken. Und dann eben sind wir wie das Männchen da, vielleicht haben Sie das schon gesehen, das hat da ganz aussen. Das ist eigentlich auch aussen. Aber das ist schwarz. Das fällt gar nicht so recht auf. Wenn wir uns einfach anstecken lassen vor dem Bösen, dann sind wir zwar wirklich noch in der Welt, aber auch von der Welt. Und darum, er bittet, dass wir ein Sensorium haben. Was ist jetzt das Schöne in der Welt, wo wir geniessen dürfen? Und wo ist der Geist dieser Welt? Eben das Andere. Und da braucht es Gebet. Und da braucht es Gottes Hilfe. Und da braucht es eben auch den Heiligen Geist, dass man Geister unterscheiden kann. Ja, dann braucht es wieder den dreieinigen Gott. Dann das dritte Gebetsanliegen, Einheit durch den gemeinsamen Auftrag. Da betet er im Vers 17 und 18, Entschuldigung. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Also sie haben eine Sendung. Also machen wir das einmal. Sie sind da nicht nur... Gut, der klebt da beim Dreieinigen Gott, das ist ja jetzt auch nicht schlecht. He? Aber wir nehmen dann das also mitten in die Welt rein und der da am Rand draussen, der soll sich da auch noch nicht nur am Rand festkleben, oder? Da so richtig in der Welt, richtig mitmischen. Aber als weisse Männchen, he? Nicht als angesteckte schwarze Männchen. Und dann ist jetzt ganz interessant. Also die Sendung heisst einfach, ich verbreite das Licht, die Herrlichkeit, das Evangelium von der Gnade von Jesu Tod am Kreuz in die Welt hinein. Jetzt heisst es aber auch nicht, Vater, ich bitte dich, dass sie du sendest. Nein, der Jesus bittet, heilige sie durch die Wahrheit. Das heißt das wörtlich dann Vers 17, da übersetzt mit geweiht. Heilige sie in der Wahrheit. Und dann sind sie eigentlich schon gesendet. Also dann müssen sie nur noch herausfinden, wo sie gesendet sind genau. Jeder hat ein eine andere Sendung. Aber wichtig ist das, was zuerst kommt. Das geheiligt. Und geheiligt haben wir eben auch so eine komische Vorstellung, wie auch von Herrlichkeit und vielleicht Welt, ist dann weiter so ein biblischer Begriff, den wir erklären müssen. Heisst erst in zweiter Linie gereinigt sein, moralisch ein bisschen anders leben. In erster Linie heisst es sich hingeben, geweiht sein für Gott. So ist nämlich nicht nur Menschen im Alten Testament geheiligt worden, sondern Materielles. Materielle Sachen sind geheiligt worden. Da ist zum Beispiel vor der Stiftshütte, vor dem Tempel, so eine Feuerstelle gewesen, oder? Feuerstelle im Freien, wie es verschiedenste andere Feuerstellen in unserem Land gibt. Aber das war eine geheiligte Feuerstelle gewesen. Es war der Brandopferaltar gewesen. Und die Israeliten, die sind per Zelt unterwegs gewesen und haben auch noch ein ganz bestimmtes Zelt gehabt, das sie immer abgeräumt haben und wieder aufgestellt haben. Aber das Zelt war ein geheiligtes Zelt gewesen und darum eine Stiftshütte gewesen, weil es allein für Gott da war. Und so soll unser Leben geweiht sein für Gott da. Und sonst kannst du gar nicht gesendet werden, sagt Jesus. Wenn du nicht bereit bist, zu sagen, mein Leben gehört Jesus, dann überhörst du seine Sendung. Oder fühlst du dich als schwarzes Männchen in die schwarze Welt gesendet. Dann ist du auch nicht da. Also wir sind gesendet und können gesendet werden, wenn wir einfach generell, vielleicht Tag für Tag sagen, Jesus, ich stelle das, was ich kann und bin, mein Besitz und meine Zeit und meine Kräfte und meine Fähigkeiten dir zur Verfügung. Zeig du, wo du mich an willst senden. Wir haben jetzt einen Augenblick Zeit, um das auf uns wirken zu lassen. Die drei in so einer, kann man sagen, Meditation drin, die drei Gebetsanliegen. Das eine Gebetsanliegen von der Nähe zu ihm. Das andere Gebetsanliegen können zu unterscheiden und zu distanzieren von dem Bösen und sich senden zu lassen, indem man das Leben hingibt. Mach das in dieser Stille zu deinen Gebetsanliegen. Aber es ist ein Gebetsanliegen für unsere ganze Kirche, für links und rechts. Und Gebetsanliegen auch für morgen.